Er sei mit euch in Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese zu Beginn der Predigt einen Abschnitt aus Johannes 3. Der liegt dann auch der Predigt zugrunde. Johannes Kapitel 3, die Verse 9 bis 13. Wir machen also Fortsetzung in dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Johannes Kapitel 3, und heute hören wir auf die Verse 9 bis 13. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Also das Geborenwerden aus dem Geist. Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht oder und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, mit der Hilfe Gottes wollen wir heute Morgen erneut auf das hören, was unser Herr und Heiland dem Nikodemus in dieser denkwürdigen Nacht verkündete, in dieser Nacht, als er ihn zum Thema der Wiedergeburt brachte. Denn bitte erinnern wir uns noch einmal. In den ersten vier Versen, in Johannes 3, 1 bis 4, vernahmen wir, wie der Sohn Gottes den Nikodemus zum Thema der Wiedergeburt überhaupt hinführen musste. Nikodemus war auf diese Thematik keineswegs vorbereitet. Er hatte anderes im Sinn. Er wollte anderes von Jesus hören. In den nächsten Versen, Johannes 3, in den Versen 5 bis 7, legt der Herr aus, was die Wiedergeburt ist. Nikodemus, es geht hier um ein Entweder-Oder. Entweder aus dem Fleisch geboren, das bleibt Fleisch. Oder aus dem Geist geboren, das hat Bestand vor Gott. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Es geht nicht ein Sowohl-als-auch. Es geht hier nicht darum, ein bisschen Geist zu haben und ein bisschen Fleisch. Oder viel Geist und wenig Fleisch. Oder wie auch immer wir die Proportionen verteilen. Nein, Entweder-Oder. Und dann, das hörten wir das letzte Mal, als wir über Johannes 3 hörten, Vers 8. Hier illustriert der Herr das, was Wiedergeburt ist, anhand des Windes. Und nun in den Versen, auf die wir heute hören wollen, Johannes Kapitel 3, die Verse 9 bis 13, da brennt der Herr diesem Nikodemus das eine in seine Seele. Nikodemus, du brauchst eine totale Erlösung. Und wenn ich von einer totalen Erlösung spreche, dann meine ich eine Erlösung, die ganz und gar und restlos von Gott kommt. Nikodemus, du benötigst eine Rettung, zu der du nichts, aber auch gar nichts von dir aus beitragen kannst. Deine Leistungen, deine Anstrengungen, sie haben vor dem Angesicht Gottes absolut keinen Wert. Und dass der Herr diese Wertlosigkeit seiner eigenen Anstrengungen dem Nikodemus so nachdrücklich deutlich machen muss, das liegt ganz einfach daran, dass Nikodemus, dieser Oberste der Pharisäer, dieser Spitzentheologe, genau dies nicht wahrhaben wollte. Dass das Heil, das er benötigt, nicht doch wenigstens so ein bisschen aus ihm selbst kommt. Nein, dass es ganz und gar von Gott kommt, das hatte er noch immer nicht erfasst. Und dass Nikodemus dieses nicht erfasst hat, das wird daran offensichtlich, dass Nikodemus auf die Belehrungen des Herrn, die er bis jetzt gehört hat, mit einer Frage reagiert. Vers 9. Nämlich mit der Frage, wie kann das geschehen? Also das mit der Wiedergeburt. Und das ist im Kern dieselbe Frage, die Nikodemus bereits in Vers 4 gestellt hatte. Nicht dort hat er die Frage gestellt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Wie kann das geschehen? Wie ist das möglich? Vers 4. Und nun hier in Vers 9 noch einmal. Es ist im Kern dieselbe Frage. Wir hörten vorhin in der ersten Schriftlesung, in 1. Korinther Kapitel 2, was der Apostel in einem vergleichbaren Zusammenhang schreibt. Er schreibt in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 15, der natürliche Mensch, der seelische Mensch, er nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Jetzt kommt die Begründung. Denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Im Epheserbrief, in Epheser Kapitel 4, Vers 18, schreibt der Apostel Paulus einmal, sie, die Heiden, sind, ich darf mal ergänzen, bei all ihrer Intelligenz, bei all ihrer Klugheit, verfinstert im Verstand. Sie sind entfremdet dem Leben Gottes, dem Leben aus Gott, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens, wegen der Blindheit ihres Herzens. Nicht wahr, wegen der Blindheit ihres Herzens. So reagiert der Herr auch auf diese erneute Frage dieses religiösen Lehrers Nikodemus mit einer Gegenfrage. Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel, du bist ein Lehrer Israels und du weißt das nicht? Vers 10, Johannes 3, Vers 10. Mit anderen Worten, Nikodemus, in Wahrheit bist du trotz all deiner theologischen Gelehrsamkeit geistlich blind. Es ist, als ob der Sohn Gottes zu ihm sagt, Nikodemus, du hast so lange studiert. Du bist so gelehrt, mit EH geschrieben wohlgemerkt. Du hast dir eine so große theologische Schriftgelehrsamkeit angeeignet, aber im Kern weißt du nichts. Nikodemus, bei all deiner Religiosität, bei all deiner theologischen Gelehrsamkeit, bei all deinen Fähigkeiten, auch didaktischer, auch pädagogischer Art, Nikodemus, du kennst noch nicht einmal das A des göttlichen Alphabets. Nikodemus, du verstehst nichts. Du, Lehrer in Israel, du hast keine Ahnung. Recht. Jesus verurteilt hier nicht die Gelehrsamkeit dieses Mannes, aber er lenkt die Frage auf etwas anderes. Nikodemus, trotz all deines äußeren Wissens, trotz all deines theologischen, biblischen Wissens von dem Leben aus Gott, das ganz und gar von Gott kommt, hast du keine Ahnung. Nikodemus, du kannst die ganze Bibel im Kopf haben und doch nicht wiedergeboren sein. Meine Brüder und meine Schwestern, nicht nur Nikodemus, auch wir, jeder von uns ist von Natur, von Adam her, blind gegenüber Gott und dem Leben aus Gott. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass all unser Wissen, all unsere Gelehrsamkeit einmal gegen uns verwendet wird und gegen uns Zeugnis ablegen wird. Nikodemus, du bist ein Lehrer und du weißt es nicht. Und wir leben heute in einer Zeit, die nicht gerade gekennzeichnet ist dadurch, dass man seine Bibel sehr gut kennt. Es gibt so erschreckend wenig Kenntnis über die Bibel. Das ist erschreckend, ich sage es noch einmal, furchtbar. Aber es geht nicht nur und nicht in erster Linie um das, was man als Kopfwissen bezeichnen könnte. So wichtig das ist, ich verachte das nicht und niemand sollte das verachten. Aber Nikodemus, du kannst deine Augen für Gott nicht selbst öffnen. Du kannst nicht selbst zum Sehen gelangen. Der Herr, er ist es, der ihm die Augen öffnen muss. Ich hatte schon mal darauf hingewiesen, über Nikodemus wird noch zweimal im Johannesevangelium gesprochen. Einmal in Johannes 7 und dann noch einmal in Johannes 19. Und aus diesen Stellen, denke ich, können wir zu Recht folgern, dass Nikodemus durchgebrochen war. Dass er erkennen durfte, was es heißt, aus dem Geist Gottes geboren, wiedergeboren worden zu sein. Und in unserem Abschnitt, da sehen wir, wie der Herr den Nikodemus sucht, wie er, so möchte ich es einmal nennen, gleichsam 5 Pfeile in das Herz des Nikodemus abschießt, um auf diese Weise ihn von dem Evangelium zu überzeugen, zu überführen, um ihm das Evangelium in sein Herz, soll ich sagen, zu schießen. Den ersten Pfeil deuteten wir bereits an. Ich nenne ihn noch einmal. Nikodemus, du bist ein Lehrer Israels und du weißt das nicht? Du verstehst das nicht? Und damit zeigt der Herr dem Nikodemus zunächst einmal an, Nikodemus, du siehst nichts. Du weißt nichts von Gott. Und das einem Theologen zu sagen, das ist schon allerhand. Bitte achten wir darauf. Genau in der entgegengesetzten Haltung kam Nikodemus in jener Nacht zu Jesus. Rabbi, wir wissen, so lesen wir in Johannes 3, Vers 2. Wir wissen. Und nun sagt der Herr ihm unmissverständlich, Nikodemus, du weißt nicht. Du, der du ein Lehrer Israels sein willst, du hast keine Ahnung. Nikodemus, was du dir einbildest zu wissen, das ist in Wahrheit nichts anderes als Torheit, als Dummheit, als Eitelkeit, als Leere und nun wahrlich mit Doppel-E geschrieben. Dagegen ist das, was ich weiß, was mein Vater weiß, das ist Wahrheit, das ist Leben, das ist Fülle. Nikodemus, das Erste, was du erfassen musst, das ist, dass du ein Nichtwissender werden musst. Endlich einmal fertig werden mit dir selbst und mit allem, auf das du vielleicht noch im Geheimen dein Vertrauen setzt. Achten wir bitte auch einmal auf Folgendes. In Johannes 3, Vers 2 sprach Nikodemus merkwürdigerweise im Plural. Rabbi, wir wissen. Er war doch ganz alleine da. Aber so nahm er sich hinein in die theologische Gelehrsamkeit der damaligen Zeit. Und hier in Vers 11 greift der Herr diesen Plural auf und sagt auch, wir wissen. Wir reden, Nikodemus, was wir wissen. Eines, Nikodemus, das musst du erfassen. Und zwar kompromisslos, bedingungslos. Nikodemus, du, der du in jener Nacht dem Herrn gegenüber sitzt, du musst eines kapieren. Der, der dir da gegenüber sitzt, der spricht mit Autorität. Der weiß, worüber er spricht, während du keine Ahnung hast. Lege einmal deinen Finger auf deinen Mund. Und ihr Lieben, was ist schwerer für einen Lehrer, zumal einen Theologen, auch mal den Mund zu halten und zuzuhören. Aber das ist nur der erste Pfeil. Schon kommt der zweite Pfeil in das Herz des Nikodemus. Nikodemus hatte ja gefragt, wie kann das geschehen? Also das mit der Wiedergeburt. Mit anderen Worten, Nikodemus fragt, wie ist das überhaupt möglich? Und Jesus dreht hier die Frage um und fragt zurück, wie kann das möglich sein, dass du es nicht verstehst? Wie ist es möglich, dass du keine Ahnung hast von der Wiedergeburt? Das ganze Alte Testament ist voll. David betet darum, Herr, schaffe mir ein neues Herz. Hesekiel 37 zum Beispiel. Nikodemus, die Wiedergeburt ist die Basis. Das ist nicht irgendeine höhere Erkenntnis, sondern das ist die Grundlage. Der Herr macht dem Nikodemus nicht nur deutlich, wer hier wirklich der Wissende ist, der erste Pfeil, sondern er zeigt ihm auch, dass Wiedergeburt, genau wie die Geburt, der Anfang ist. Sonst, Nikodemus, hast du gar nichts, wirklich nichts, 0,0%. Nikodemus, wenn du die Basis noch nicht einmal kennst, wie ist das möglich? Du, der du ein Lehrer in Israel bist und dieses nicht weißt. Und damit zerschlägt der Herr dem Nikodemus sein gesamtes theologisches Gebäude. Sein ganzes System, es wird gleich dann unterspült. Sein ganzes Gebäude, es wird zertrümmert. Und es erweist sich im Licht des Herrn als total fragil, als total brüchig. Und es verschwindet wie ein Nebel vor der Sonne. Nikodemus, alles, worauf du deinen Stolz setzt, dein Vertrauen aufbaust, deine gesamte Theologie, Nikodemus, sie ist nichts. Es sei denn, ein Mensch wird wiedergeboren. Sonst hat er absolut kein Teil am Reich Gottes. Der erste Pfeil war, Nikodemus, halte einmal deinen Mund. Ich sage dir, wie es richtig ist. Du weißt es nicht. Der zweite Pfeil in das Herz des Nikodemus. Nikodemus, wenn du das nicht weißt, was ich dir sage, dann hast du, der du ein Lehrer in Israel bist, nichts. Dann ist doch nicht mal eine Basis da. Aber damit nicht genug. Unser Herr sendet einen dritten Pfeil in das Herz des Nikodemus. Wir hören auf Vers 11, Johannes 3, Vers 11. Dort sagt der Herr, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Gemeinde, es ist das eine. Endlich einmal seinen Mund zu halten und zu hören und vielleicht auch seine Unwissenheit zu akzeptieren. Es ist das eine, wenn einem sein gesamtes Lebensfundament, vielleicht auch sein religiöses Fundament, wie brüchiges Eis erscheint. Aber viel tiefer als diese Unwissenheit, viel tiefer als das Wegbrechen unserer zurecht gezimmerten Gedankengebäude ist es, wenn der Herr uns unsere Feindschaft, unsere abgrundtiefe Gegnerschaft, ja unseren Hass gegen Christus vor Augen führt. Nikodemus, du nimmst das Zeugnis, das ich dir sage, über dein Leben nicht an. Und darum dann auch nicht über die Wiedergeburt. Nikodemus, du bist im Kern ein Feind Christi, Nikodemus, du, der du so konziliant, so freundlich in dieser Nacht zu mir gekommen bist, du nimmst in Wahrheit das Zeugnis von mir nicht an. Du bist im Kern ein Feind des Evangeliums. Demas hatte nicht nur in wenigen Augenblicken eine Menge zu lernen. Diese Lektionen waren nicht nur sehr intensiv, sie waren auch sehr schmerzhaft, weil demaskierend. Nikodemus, er kam in jener Nacht zu Jesus, um religiös, um fromm erbaut zu werden. Vielleicht theologisch prickelnde, stimulierende Gedanken zu hören. Aber über seine Unwissenheit, über seine Unfähigkeit als Lehrer Israels und über seine Gottfeindschaft, da wollte er nichts hören. Dieses Zeugnis, daran war er nicht interessiert. Dass es nur einen einzigen Weg zur Rettung gibt, nämlich den Weg der hundertprozentigen Gnade Gottes, diese Botschaft zu hören, war er wahrlich nicht gekommen. Bekehrung? Ja, ja, natürlich. Aber durch Gottes Gnade und unser sich bessern. Nicht, wie wir es einmal im Galaterbrief lesen. Christus und seine Gnade und unsere Beschneidung. Und wohlgemerkt, Paulus gebraucht ja hin und wieder im Galaterbrief das Wort der Beschneidung auch im übertragenen Sinne. Nicht? Und auch so ein bisschen an unserem Fleisch herumschnipseln. Stylen würde man das vielleicht auf Neudeutsch nennen. Der Apostel Paulus muss sagen, er sei verflucht, wer das tut. Das ist ein anderes Evangelium. Und so muss der Herr diesem Nikodemus eines ins Herz brennen. Nikodemus, du nimmst mein Zeugnis nicht an. Du hast an dem, was ich hier sage, im Kern keinerlei Interesse. Nikodemus, du hast noch nicht erfasst deine Abgrundtiefe, deine bodenlose Feindschaft gegen Gott. Du hast auch noch nicht darum, auch noch nicht erfasst, dass es einzig und allein Gnade ist, aus der du gerettet wirst. Mehr noch. Wenn wir das Zeugnis Christi wirklich annehmen, dann fragen wir nicht mehr, ob unser Herz auch dadurch bewegt wird, ob es irgendwelche seelischen Erschütterungen durchmacht, sondern wir blicken dann so total weg von uns selbst, es interessiert uns gar nicht mehr und rufen nur noch eins: Herr, rette mich. Aber von sich aus will niemand diese Botschaft hören, nicht nur Nikodemus nicht, auch wir nicht. Denn niemand will sich vor dem heiligen Gott beugen, sondern jeder will noch in seiner eigenen Stärke bleiben. Jesus bezeugt diesem Nikodemus: Ihr nehmt mein Zeugnis, unser Zeugnis nicht an. Erst wenn wir wirklich uns selbst im Licht Gottes sehen, erst wenn wir von der Gnade Gottes wirklich erfasst worden sind, dann verlieren wir uns selbst. Alle unsere Religiosität, alle unsere Kraft. Aber der Köcher des Sohnes Gottes ist noch immer nicht leer. Es kommt der vierte Pfeil. In Vers 12 lesen wir diesen vierten Pfeil, den der Herr in das Herz des Nikodemus schießt. Er sagt hier: Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Nikodemus, es ist nicht nur so, dass du einmal den Mund halten musst. Nikodemus, es ist auch nicht nur so, dass deine ganze Lehre ohne das wirkliche Erkennen des Lebens aus Gott hohl und leer ist. Nikodemus, es ist auch nicht, es ist nur so, dass du das Zeugnis, mein Zeugnis nicht annehmen willst, sondern es ist vor allem dein abgrundtiefer Unglaube, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr noch nicht einmal glaubt, wie werdet ihr dann glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Nikodemus, es ist nicht nur so, dass dein Herz gleichsam eine Tabula rasa ist, sondern es ist voll. Und zwar, es ist voll von Unglauben. Voll von dem Nein gegenüber Gott. Bitte achten wir darauf, in welchem Zusammenhang diese Aussage steht. Der Herr weist darauf hin, dass du, Nikodemus, am Irdischen hängst. Bei all deiner Theologie. Nikodemus, du glaubst deswegen nicht, weil dein Herz mit Irdischem gefüllt ist. Weil es erfüllt ist mit irdischen Inhalten, mit irdischen Gedankenführungen und mit irdischen Überlegungen. Während der Glaube ein Ausgerichtetsein auf den lebendigen, unsichtbaren Gott ist, während der Glaube ein Ausgerichtetsein auf das ist, was man nicht sieht, ein Überzeugtsein dessen, was man hofft, so lesen wir es etwa in Hebräer Kapitel 11, ist das Kennzeichen des Unglaubens das Ausgerichtetsein auf das Sichtbare, auf das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Aber mit diesem Orientiertsein, mit dieser Ausrichtung, mit diesem Fixiertsein gelangst du, Nikodemus, nicht in das Reich Gottes. Es ist das eine, zu erkennen, dass ich nicht weiß, dass ich nicht will, dass ich kein Verlangen nach Gott habe, ja sogar, dass ich gegen Gott bin. Es ist vielleicht das Schlimmste zu erkennen, dass ich gar nicht wollen will. Das Irdische, es lockt doch so sehr. Es ist nicht nur so, dass ich dem Wort Gottes von mir aus nicht vertrauen will, dem Evangelium der hundertprozentigen Gnade. Ich will es auch gar nicht. Ich möchte mein Vertrauen auf Irdisches setzen. Und sei es religiös-irdisches. Gut, ein bisschen religiös darf es sein, das kann gar nicht schaden. Aber ihr Lieben, kennen wir noch diesen Kampf in uns selbst mit diesem verfluchten Unglauben? Mir nicht missverstanden zu werden. Es geht nicht darum, dass wir bekennen, dass die Bibel richtig ist. Dass wir uns vielleicht auch bekennen zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Es geht hier um das Vertrauen darauf, dass Gott und Gott allein alles wirkt, was zu meinem Heil beiträgt. Denn Gott wird eben nicht nur das vollbringen, sondern eben auch schon das Wollen, wie der Apostel Paulus einmal im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 13 sagt. Wenn man einmal feststellt, dass man ein schlechter Mensch ist, ach, ich sagte es schon einmal, aber ich wiederhole es gerne, so ein Anflug, den hatte auch Saul, als er David verfolgte und dann ausrief, David, du bist doch gerechter als ich. Dann kommt man vielleicht sogar schnell zu dem Gedanken, naja, ich werde mich noch ein bisschen bessern, mich noch etwas mehr zusammenreißen, mich noch etwas mehr anstrengen. Erst wenn wir erkennen, dass wir gerade dann ja nichts anderes tun, als immer noch an uns selbst zu glauben, als immer noch auf uns selbst zu vertrauen, dann gibt es Hoffnung. Und genau dahin bringt hier der Herr diesen Lehrer Israels, diesen Pharisäer, diesen Nikodemus. Denn Nikodemus, bei all deiner Religiosität glaubst du zutiefst und zuletzt an dich selbst. Nikodemus, hör endlich einmal auf. Hör endlich einmal auf, an dich selbst zu glauben und auf dich selbst zu bauen. Wirf dich ganz auf Gott. Jesus sagt einmal in Johannes Kapitel 16, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt überführen von der Sünde. Und dann erklärt er das, was es heißt hier Sünde. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Johannes 16, Vers 8. Das ist die Ursünde des Menschen, der Unglaube. Auch dann, gerade wenn wir in Zeiten der Versuchung, der Anfechtung zurückweichen, resignieren, müde werden. Das ist Unglaube, das ist Sünde. Es ist Unglaube, Angst zu haben gegenüber dem, was uns hier auf dieser Erde begegnen kann. Alles diese sind Ergebnisse, Früchte des Unglaubens. Bis wir endlich einmal ausrufen, Herr, Herr, rette mich, hilf meinem Unglauben. Und schließlich noch ein fünfter Pfeil. Wir lesen es in Johannes Kapitel 3, Vers 13, in dem letzten Vers unseres Abschnittes, auf den wir heute Morgen hören wollen. Dort sagt der Herr, niemand ist zum Himmel hinaufgestiegen, der nicht zuvor hinabgestiegen ist. Nikodemus, mit deinem ganzen geschulten Denken, mit all deinem frommen Treiben, kannst du nicht in den Himmel emporklimmen. Nikodemus, niemand ist zum Himmel gelangt, auch du nicht. Nikodemus, was du aber brauchst, was dich rettet, was dir Heil bringt, das ist eben jemand, der aus dem Himmel gekommen ist. Nikodemus, du brauchst im Kern keine Lehre, kein Gedankengebäude, keine Theologie. Du brauchst den, der vom Himmel herabgestiegen ist. Wir werden in den nächsten beiden Versen, so Gott will, in der nächsten Predigt über Johannes 3 sehen, dass der Herr dieses noch weiter ausführt. Aber was der Herr hier sagt, ist, nur der, ausschließlich der, der vom Himmel gekommen ist, nämlich Christus, er allein rettet dich, er allein rettet deine Seele, er allein rettet dein Herz aus der ewigen Verkrümmung in sich selbst. Und das ist es, was wir zu lernen haben. Rettung, Heil, Leben ist einzig und allein in Christus, nicht in uns. Leben ist allein in dem, der vom Himmel herabgestiegen ist. Fünf Pfeile richtet der Herr an Nikodemus, um ihn zu überführen von seiner Blindheit, von seinem Nichtwissen. Um ihn zu überführen von seiner Unfähigkeit. Um aufzudecken seine Gottfeindschaft. Um ihm bei all seiner Religiosität seinen Unglauben vor Augen zu führen. Und fünftens, um ihm endlich eins ins Herz zu brennen. Nikodemus, Rettung. Rettung kommt wirklich, wirklich von Christus und von Christus allein. Rettung kommt allein von dem, der vom Himmel herabgestiegen ist. Kein Mensch ist zum Himmel gelangt, als der, der hinabgestiegen ist. Nikodemus, hast du das gut gehört? Hast du das verstanden? Kein Mensch, Nikodemus, keiner, niemand. Nikodemus, deine Gerechtigkeit, mit der du dich vielleicht auch selbst spiegelst, hat nichts mit der Gerechtigkeit zu tun, wirklich nichts, die in Christus ist und in ihm allein. Allein Christus kam vom Himmel, er allein ist deine einzige Hoffnung, denn er allein wurde erhöht ans Kreuz, wie wir dann in der nächsten Predigt hören werden. Nur durch Glauben, das heißt durch das Blicken im Glauben auf den, der vom Himmel gekommen ist, gibt es Rettung, gibt es Wiedergeburt. Einzig und allein Gottes Handeln bewirkt die Rettung. Und genau das ist es, was ein jeder von uns zu lernen hat. Kein Mensch, auch du nicht, sondern alleine Gott. Durch das, was er gewirkt hat. in Jesus Christus, indem er ihn vom Himmel sandte. Wenn man das so radikal hört, dann kann es sein, dass man eine Frage stellt. Eine Frage, die uns bereits im Heidelberger Katechismus gestellt wird und dann auch beantwortet wird. Ich stelle sie einmal, es ist Sonntag 4, die Frage 9. Nämlich die Frage, tut denn Gott den Menschen nicht Unrecht, wenn er in seinem Gesetz etwas von ihm fordert, das er nicht tun kann? Das bewegte bestimmt auch diesen Gesetzesgelehrten, diesen Nikodemus. Und die Antwort, die uns der Heidelberger Katechismus hier gibt, die lautet, nein. Denn Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Der Mensch aber hat sich und alle seine Nachkommen auf Anstiftung des Teufels durch mutwilligen Ungehorsam dieser Gaben Gottes beraubt. Nikodemus, der kam zu Jesus in jener Nacht. Und im Geheimen hatte er ein Ziel. Er wollte diesen Jesus, diesen Rabbi, diesen berühmten Rabbi, beeindrucken. Und der Herr sagt ihm, Nikodemus, du beeindruckst mich keineswegs. Nikodemus, was du brauchst, das ist deine Gerechtigkeit, die aus dem Himmel kommt. Genau das ist es, was auch wir zu lernen haben. Uns selbst, unser Leben wirklich zu verlieren, um ihn, um Christus zu ergreifen. Es gibt heute Menschen, in großer Zahl, die nehmen sehr leicht für sich in Anspruch, Jesus zu haben, an Jesus zu glauben. Bevor Jesus im fünften Fall den Nikodemus darauf hinbringt, dass er an den glauben muss, der vom Himmel kommt, zeigt er ihm zunächst, was das heißt, an Christus zu glauben, an den zu glauben, wirklich an den zu glauben, der aus dem Himmel kommt. Es heißt nämlich nichts anderes, als sich selbst ganz und gar und restlos zu verlieren. In den Himmel kommt nur der, der aus dem Himmel gekommen ist. Das heißt nichts anderes, als dass wir unsere Unfähigkeit zu lernen haben, unsere Feindschaft gegen Gott, unser eigenes Ungläubigsein. Und erst wenn wir die Schlacht für uns selbst, vielleicht auch gegen uns selbst, aufgegeben haben, kurzum, weil wir sie restlos verloren haben, und wir dann anfangen zu schreien, Herr, nimm mich heraus aus dieser Schlacht. Oder um es mit den Worten des Apostels Paulus zu sagen, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Römer Kapitel 7. Erst wenn wir so fertig mit uns selbst sind, dann schafft er, der aus der Herrlichkeit, aus der Gegenwart des Vaters gekommen ist, der letzte Adam, dann schafft er Raum, Freiheit zur Errettung. Erst wenn die Sünde für uns, unser eigenes sündiges Herz, uns so bitter geworden ist, dass wir nicht mehr auf uns selbst bauen, dann wird Christus uns, darf ich einmal sagen, süß, kostbar. Erst wenn wir anfangen zu sagen, wir haben keinen anderen Namen, und zwar sowohl Vornamen als auch Nachnamen, als den Namen Sünder, dann erkennen wir das Heil, das in Christus ist, und werden wiedergeboren. Dann haben wir Christus. Dann haben wir den, der aus dem Himmel gekommen ist. Ihr Lieben, jeder von uns hat einen Haufen von Problemen. In der Schule, ob man seine Schule schafft, ob man seine Arbeiten schafft, die nächste Klassenarbeit steht bevor. Wenn man dann älter wird, die Frage der Berufsperspektive, der Lebensperspektive. Finde ich einen Arbeitsplatz? Behalte ich einen Arbeitsplatz? Man erlebt vielleicht Spannungen, Zerreißproben in seiner Familie, in der Ehe vielleicht, in der Verwandtschaft. Wenn die Kinder dann noch größer sind, hat man Sorgen um die Kinder. Vielleicht, dass sie auf falsche Wege abrutschen. Wenn man dann älter wird, dann macht man sich Gedanken um seine Gesundheit. Vielleicht auch um die Enkel, die dann inzwischen gekommen sind. Alles Probleme. Und niemand von uns wird diese Probleme kleinreden. Es wäre auch unverantwortlich, sich nicht darum zu kümmern. Aber erst wenn wir eines erkennen, und zwar in welcher Lebensphase auch immer wir uns befinden, dass die Sünde unser größtes Problem ist, dass dieser verfluchte Unglaube unser größtes Problem ist, unser sündiges Herz. Es mag sogar Versuchungen, es mag Anfechtungen in unserem Leben geben. Aber noch einmal, erst wenn unser größtes Problem unser verstecktes Nein zu Gott ist und wir das erkennen, dann gibt es Hoffnung für uns. Dann lernen wir es zu schreien zu Christus. Ich kann nicht leben ohne Gott, ohne Christus. Aus mir habe ich nichts. Es ist einzig und allein der Sohn Gottes, der das, was in mir durch Adam schon kaputt gemacht worden ist, wieder in Ordnung gebracht hat. Mehr noch, der mich hinführt zur Herrlichkeit Gottes, oder wie wir es hier lesen, der mich hinführt in den Tempel. Und dann ist meine Hoffnung einzig und allein auf den gerichtet, der aus dem Himmel gekommen ist, der vom Vater gekommen ist, nämlich auf unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen.